und ich darf in unserem Marmit-Schminentag an der IGH heute drei Gäste begrüßen. Zum einen, jetzt kommt er gerade auf die Bühne auf zu uns, wunderbar, der Dave Welty. Guten Morgen. Der Dave Welty ist Pächter und Küchenchef im Restaurant Verena zu Olten. Frischer Sternekoch, 15 Gourmio-Punkte und betreibt zudem am Bahnhof Bern das Altocke, einen Empanada-Stand, mit dem du, wenn ich recht bin, auch an Events, Caterings tätig bist. Sehr gut. Dann haben wir zum Zweiten gerade neben mir den David Frey. Der David Frey ist der Direktor vom 5-Stern Superior Hotel Grace La Marnia in St. Moritz. Und ganz aussen haben wir den Marc-André Buchwalder, Geschäftsführer von der Fondation Uccellin, der Stiftung von Andreas und Sarah Caminada, wo junge Talente aus der Gastrobranche Türen öffnet für Stage in den besten Betrieben, Restaurants und Produzenten auf der ganzen Welt. Guten Morgen miteinander, schön sind ihr da. Okay. So, Dave, wir starten gerade mit dir. Ab ins kalte Wasser.
Unbedingt.
Grosse Achterbahnfahrt. Am 20. Oktober bist du respektive dein Restaurant zum ersten Mal mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Einen Tag nachher konnte ich dich gewinnen als Taggast. Und 6 Tage später kam die Meldung, gekommen, dass dein Restaurant im ersten Quartal 26 zugeht. Nimm uns doch mal kurz mit auf die wahrscheinlich emotionalste Woche von deiner beruflichen Laufbahn.
Ja, dazu kommt noch, das hast du natürlich jetzt nicht einkalkuliert, ich habe mir dann noch 4 Tage danach meinen Meniskus kaputt gemacht. Also, es ist wirklich ein Auf und Ab
gewesen. Gute Besserung.
Merci, also es ist alles auf dem Weg zur Besserung. Du hast schon gesagt, wir haben die Einladung bekommen, wir haben bereits vorher eigentlich, oder ich habe mit meinem Treuhänder mal eine Rechnung gemacht, wie man das eigentlich müsste. So, letztes Quartal ist bevorgestanden, das ist unser Stärkste, und wir sind einfach im dritten Jahr nicht der gestanden, den wir müssen. Und dann musste ich sagen, hey, schau, ich habe Kinder, ich habe eine Zukunft, ich habe andere Projekte, ich muss irgendwo Konsequenz ziehen für mich selber, für das Team, für das Projekt. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann stoppen wir. Ja. Ich habe dem Ganzen eigentlich 3 Jahre gegeben. Wir sind nach 3 Jahren nicht viel weiter, rein finanziell aufgestellt vom Team, mit den Problemen, die es mit sich bringt. Wir haben zwar die Auszeichnungen bekommen, das ist schön, das ist mega eine schöne Anerkennung für die ganze Arbeit. Nichtsdestotrotz, Zahlen stehen über allem. Und ich habe ungefähr, das darf ich euch so sagen, eine Woche vorher eigentlich den Schluss gefasst, egal was passiert, okay, wir tun zu. Ich gebe dem Ganzen nicht noch mal 1-2 Jahre, für das bin ich noch zu jung und will noch mehr vom Leben sehen. Und ich glaube, dort sind wir genau am Punkt. Die Gastronomie verändert sich sehr stark. Ich habe das mit dem Takeaway bereits während Covid testen. Und das ist ein riesen Standbein von mir seit 4 Jahren. Also es ist sehr essentiell geworden und das Geschäft, das wächst rasant. Genau. Und dann ist eben der Stern gekommen und dann ist natürlich alle, ja, super toll. Wir natürlich selber auch, im Team habe ich es vorher kommuniziert, dass es wird geschlossen werden und dann haben wir natürlich ein bisschen den richtigen Zeitpunkt abwarten. Wir wollten natürlich nicht Schlag auf Schlag wollen. Du hast es gut ausgerechnet, das sind 6 Tage später, wo man gefunden hat, jetzt müssen wir raus, sonst wird es auch irgendwo unglaubwürdig. Um jetzt einfach auch den Schwung noch mitnehmen, einen sauberen Abschluss für Stammgäste, für die Region Olten, für alles drum und dran, eigentlich auch für das Team, das zum Teil seit Anfang an dabei ist und das hat geholfen aufbauen. Sauber rauffahren und jetzt so wieder sauber runterfahren.
Gut, für die, die noch kommen wollen, nur dass wir da konkret wissen, weil du hast bis jetzt gesagt, im ersten Quartal 26, wann ist es soweit?
Hey, es wird diese Woche rauskommen, wird ziemlich sicher auf Februar rauslaufen.
Okay.
Mit so ein paar Spezialevents, letzte Stammgäste, die noch mit ganzen Gruppen kommen wollen. Da sind wir jetzt alles im Durchplan, auch mit der Mitarbeiterplanung, wo im Moment natürlich schon die ersten Abgänge auf Januar anstehen, weil sie natürlich auch neue Perspektiven suchen. Aber es wird irgendwo im Bereich Februar sein.
David, du hast seit dem Anfang, seit der Eröffnung, kein Feindining in deinem 5-Stern-Superior Hotel in St. Moritz und machst es damit anders als alle anderen dort. Warum?
das sind tatsächlich auch so Überlegungen im Raum gestanden, wie gerade Dave erwähnt hat. So ein Sternenladen hat immer einen unglaublichen Apparat im Hintergrund. Auch Zeiten, Essenszeiten, wo man wirklich nicht kann jetzt verschiedene Seatings anbieten, da das ja alles irgendwie auf einem anderen Level stattfindet, auf einem gehobenen, man will länger sitzen bleiben, man will länger geniessen, so in einem Sternenrestaurant, so wie ich das kenne. Und das sind alles so Überlegungen gewesen, vor allem wirtschaftlich, aber auch personell, wo in einem Sternenladen doch auch noch ein weiteres Training bedingt und auch eine Konstanz. Wir sind zwar das ganze Jahr offen, wir sind das einzige 5-Sterne-Hotel in St. Moritz, das das ganze Jahr offen hat. Das ist auch ein Novum in vielen Wintersportgebieten. Aber auch das ganze Jahr ein Restaurant offen zu haben im Sternenbereich, das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Und dann eben, wenn man die Saison dann aufsteht, wieder startet und neues Personal muss trainieren, vor allem in St. Moritz ist ein grosses Thema immer mit Deutsch, und ich finde vor allem, St. Moritz ist immer noch in der Deutschschweiz und man redet Deutsch, und in einem Fine-Dining-Restaurant, sage ich jetzt mal, im Sternenrestaurant, muss auch Deutsch geredet werden, und das ist bei uns eine grosse Herausforderung. Also das meiste Personal redet Italienisch, Englisch natürlich, aber da sind so viele Punkte, wo reinspielen, wo wir dann gesagt haben, nein, das schaffen wir, das können wir einfach nicht und wollen wir nicht. Und wir wollen ein bisschen auch etwas Dynamisches hier bringen. Wir haben 74 Zimmer, doch 4 Restaurants, aber da braucht es auch einen gewissen Umschwung, wenn wir auch externe Gäste wollen begrüssen, wo wir in einem Sternladen ganz einfach nicht machen.
Ja. Marc, wie sieht das bei euch aus? Ihr seid ja als Stiftung auf Spenden angewiesen. Spürt ihr auch von dieser Seite her irgendwie ein schwindendes Interesse an der Spitzengastronomie, oder ist das ganz anders?
Es ist tatsächlich gerade gespürt andersrum. Es ist, dass wir werden einerseits von der Industrie, aber auch von Stammgästen und von Individuen gefördert, bekommen darüber die Mittel, die uns dann erlauben, Stipendien zu vergeben. Und wenn ich mit einzelnen Geldgebern spreche, dann spiegelt sich das wider, was wir eben gehört haben. Aber zu investieren in die Zukunft, in die nächsten Gestalter und Entscheidungsträger von morgen, die vielleicht die Sterne-Gastronomie, aber insgesamt die Gastronomie oder die Art und Weise, wie wir uns ernähren oder wenn wir essen gehen wollen, wie das neu gestaltet oder neu ausgefüllt wird. Also spürbar ist dieser Umbruch, also dieses, es braucht was Neues, es braucht neue Inspiration, und da hat man natürlich die Hoffnung auf diesen jungen Talenten.
Es braucht Neues. Was sind denn die grössten Probleme? Man redet von immer höheren Kosten, immer weniger Gäste, die sich das geben wollen, gönnen wollen, wie auch immer, und immer weniger Personal oder mühsames.
Ja, es ist extrem vielschichtig. Ich muss sagen, ich habe das Glück, dass ich ein super Team habe. Also das Personalproblem, wie es immer wieder genannt wird, kenne ich in keinem von meinen Geschäften bis jetzt. Das ist vielleicht auch eine Ausnahme, vielleicht mache ich etwas richtig, das kann ich nicht beurteilen. Aber wir haben ein Energieproblem, oder jetzt rein bei uns in Olten haben sich die Energiekosten vervierfacht in den letzten 5 Jahren, wenn ich das so vergleiche. Wow. Wir haben extrem viele Massnahmen getroffen. Wir befinden uns im alten Haus. Das ist natürlich rein isolationstechnisch auch sehr schwierig mit Aufheizen. Früher haben wir mal in einem Gewächshaus gearbeitet, das kenne ich von dir. Da hat man eigentlich ein kaltes Gewächshaus aufgeheizt auf einen Standard von einem Restaurant. Da verballerst du einfach Energie für eigentlich nichts. Das kostet nur Geld. Also wir haben ein Energieproblem, wir haben steigende Kosten. Ich bin der Meinung, wir halte das relativ gut, jetzt mal bei den Warenkosten gehalten, in Balance. Das kann man steuern, relativ lang. das Personal braucht auch mehr finanzielle Unterstützung, braucht mehr Lohn, wird die Teuerung angepasst. Ich zahle zum Beispiel meinen Mitarbeitern eine Wegpauschale. Früher habe ich noch das GEA gezahlt, weil die Mitarbeiter halt von Bern oder von Zürich sind gekommen. Für das ist auch sehr dankbar. Und das sind auch so Benefits, die irgendwo ins Gewicht fallen, über ein Jahr gesehen, die man finanzieren muss. Und dort haben wir einfach ein bisschen das Problem, dass unsere Auslastung durch den Winter extrem gut ist und im Sommer flacht sie total ab. Und dann sind wir eben wieder bei diesem saisonalen Aspekt, dass wir eigentlich können sagen, wir können 3, 4, 5 Monate super rentabel funktionieren und die restlichen 6 bis 7 Monate ist es einfach extrem harzig. Und dort fangen wir natürlich noch viel mehr Probleme an. Wir müssen den Apparat am Laufen halten, wir brauchen den Mindeststaff im Haus für Küche und Service. Wir betreiben das Ganze ganz normal, ob man jetzt 40 Gäste oder 2 Tischli hat. Oder? Und genau dort ist eigentlich so das Hauptproblem bei mir. Mhm.
Marc, sag mal, wie ist das in der Utschelin-Stiftung? Hat es ja von Anfang an ganz klar geheißen, man sei keine Talentschmiede für Caminada. Sicher sehr wichtig, damit die anderen Betriebe da auch mitmachen. Hat man als Schweizer Bewerbende einen Vorteil? Gibt es einen Heimvorteil oder gar nicht?
Den gibt es schon. Wenn ich mich als Schweizerin, als Schweizer für die Fundation bewerbe, dann weiß ich, dass ich einfach, also wir als Stiftung wissen auch, dass wir die Person besser platzieren können innerhalb der Schweiz, gerade bei den Produzenten. Alles, was aus dem EU-Raum kommt, Schengen-Raum kommt, braucht dann wiederum, also es geht ja um Arbeitsbewilligung, da braucht es immer kantonale Zustimmung oder wenn es dann von weiter außen kommt, braucht es dann auch noch das Schengen-Visum. Ja, und dann gibt es dann wiederum Limite vom Kanton und vom Bund, wie viele man dann jeweils reinnehmen kann. Drum sind es immer mehr Schweizerinnen und Schweizer, die dann in jeder Tranche durchkommen. Aber das, was ganz Wichtiges angesprochen, auch etwas, was ich mit Andreas und Sarah immer wieder bespreche. Es ist natürlich schon so, dass immer wieder auch so das im Hintergrund mitschwingt. Ist das jetzt die Talentschmiede von Andreas Caminada, damit er seine Leute gut platzieren kann? Das geht allein schon in den klaren Zahlen nicht auf. Wir haben jetzt über 100 Utschelin durchgeführt. So viele Restaurants hat auch ein Caminada nicht. Also
auch wenn es manche glauben.
klar, es sind einige herausragende dabei. Also der Simeon Nikolov, der das OTS leitet. Dann haben wir die Steffi Mittler, die jetzt gerade Patissier des Jahres geworden ist von Falstaff und von Gumio. Ja, es gibt die Herausforderungen, die sind in diesem Programm drin gewesen, aber es sind ganz, ganz viele, die woanders unterwegs sind und doch gar nicht zwingend in der Sterne-Gastronomie. Leute, die als Private Chef arbeiten, die ihre eigenen Restaurants weiterleiten, also als Küchenchef in das Programm und dann wieder zurückgegangen sind oder die dies als ein Sprungbrett für ihre eigene Selbstständigkeit grundsätzlich nutzen wollen, um einfach andere Küchen und andere Systeme kennengelernt zu haben. Und ich glaube, im Kern ist es, und das nehme ich auch Andreas und Sarah ab, aber eben nicht nur den, sondern auch eine Tanja Granditz, wenn wir schon in Basel sind, die bei uns im Stiftungsrat ist, dass es hier darum geht, denen, die sich eigentlich schon bewährt haben in jungen Jahren, die trotz aller Widerstände in der Küche bleiben oder im Service bleiben. Im Übrigen, Dominik Renn hat gerade letztens im Interview gesagt, wie viele Programme gibt es, die auch Servicekräfte mitfördern. Dass die trotz aller Widerstände nach mindestens 5 Jahren Berufserfahrung sagen, und ich will jetzt noch den nächsten Step machen. Das sind genau die, die eigentlich weiter gefördert werden müssten und sind eigentlich die, die oftmals dann aber trotzdem im System oder in der Branche dadurch, wie es aufgebaut ist, und das ist nicht ein reines Gastronomieproblem, das ist ein Problem von allem, was mit viel Leidenschaft und einem sehr stressigen Arbeitsumfeld lebt, dass es dann irgendwann immer weniger wird, dass das Feuer nicht mehr so sehr brennt, weil man einfach funktionieren muss. Ja. Und deswegen haben wir sehr viel Hoffnung in diese jungen Menschen.
David, wie steht es bei euch mit der Quantität und Qualität von Bewerbungen?
Wir können eigentlich auch sehr zufrieden sein, wie auch der Dave vorhin gesagt hat, dass wir nicht einen grossen Wechsel haben. Klar, wir haben eine Saisonalität, wir haben im Winter über 200 Kolleginnen und Kollegen, im Sommer und das ganze Jahr 130, was doch jede Menge ist, aber wir haben eine gute Konstanz auch durch den Jahresbetrieb und das hilft unglaublich. Also viele ich sage jetzt mal 60-70% sind seit Anfang an dabei. Und was nicht selbstverständlich ist, bei einer Neueröffnung. Was aber tatsächlich ein Thema ist, vor allem in der Küche, im Service, ist so ein bisschen eine Selbstverwirklichung und wie geht es weiter. Klar, man hat das Konzept und das versucht man irgendwie auch wirtschaftlich, aber auch spannend zu betreiben. Aber dann vor allem in der Küche, im einen Restaurant, im mediterranen Restaurant, The View, haben wir jetzt gerade auch 15 Gourmet-Punkte gekocht. Und dort merke ich in der Küche ein Bestreben nach sich selber verwirklichen, was selber kreieren, was Cooles machen, was Spezielles machen, was die anderen nicht unbedingt machen. Weil ohne dran haben wir ja Beef Bar, ein internationales Konzept, da kann ich wirklich das Personal in dem Sinn auswechseln. Da habe ich zwar auch das Glück, dass ganze Teams wieder zurückkommen von letztem Jahr, aber dort ist nach Schema F, da heißt es manuell, so machen wir es. Aber genau das, was wir auch ein bisschen gehört haben, also ein bisschen die Selbstverwirklichung, wie können wir uns individuell zeigen, das Thema, das taucht doch immer wieder auf.
Ich glaube, wir haben genug lang uns aufgewärmt. Wir kommen zur grossen Gretchenfrage. Ist die Sternegastronomie am Ende? Die Runde ist eröffnet. Bitteschön.
Nein, ich glaube, sie ist einfach sich tiefgründig am Verändern. Oder ich habe das Gefühl, es muss ein mega grosser Change passieren. Also, für mich war immer schon klar, oder nicht immer, aber schon seit mehreren Jahren, dass es irgendwo so die Ein-Stern-Gastronomie, wo wir jetzt reingerutscht sind, die wird ein bisschen verloren gehen. Das ist dort, wo eigentlich die ganzen Probleme am grössten sind, aus meiner Meinung. Sobald wir dann so richtig 3-Sterne-Liga gehen, dann ist das ganze Konstrukt anders aufgebaut. Und ich habe das Gefühl, aber auch dort bei Michelin wie auch bei Gomio muss noch einiges passieren, weil man sagt ja, mehrheitlich geht es ums Essen und wenn es ums Essen geht, geht es für mich um den Geschmack und wenn es um den Geschmack geht, dann geht es nicht um alles drum und dran.
Was muss denn passieren?
Hey, ich glaube, man macht es ja im Ausland auch schon, dass man gewisse, sagen wir mal, Streetfood-Konzepte oder einfachere Bistronomie-Konzepte die Anerkennung gibt, weil die eigentlich eine herausragende Leistung bringen und auch oftmals viel mehr die Bedingungen können erfüllen, die der Mitarbeiter heutzutage so sucht. Aber für einen Gast heisst es oftmals weniger Platz, kein Tischtuch mehr, unkompliziert, man ist per Du, es ist eng, es ist vielleicht auch ein bisschen laut. Es sind alles so Sachen, die wir im Moment ein bisschen kämpfen damit. Wo der Gast, wie sagt er, hat einen Stern, wir brauchen eigentlich am liebsten ein Tischtuch, wir brauchen genug Platz, wir wollen nicht die laute Atmosphäre, die Hintergrundmusik passt uns auch nicht. Dort merkst du, du bist so in einer neuen Sphäre eingebrochen, die überhaupt nicht meins ist.
Aber
und ich glaube, dort muss eine Veränderung stattfinden. Auch von Seiten des Gastes, der muss das lernen und anerkennen.
Genau.
Aber es ist auch wieder ein Generationenwechsel. Dort,
ist das wir haben sehr wenig junge Gäste. Oder ist das sehr, sehr schwer vorstellbar, dass der Schweizer Gast so schnell lernt, wie vielleicht jemand in Mexiko, der einen Sterne-Taco kann essen, aber in der Schweiz irgendwie schwer vorstellbar?
Also ich finde vor allem auch Gomio hat schon den neuen Weg entdeckt. Die machen immer viel mit diesen Pop-Up-Geschichten, wo unglaublich erfolgreich ist. Und der O.S. Heller hat mit dieser Plattform doch einen sehr modernen Weg, finde ich, eingeschlagen. Und sein Newsletter, ich meine, das ist einer der meist geöffnetsten Newsletter in der Szene, wo's, also sehr erfolgreich. Wohingegen, ich finde Michelin immer noch eben so weisse Tischdecken und also das hat mir so die Assoziation, also ich mag mich noch erinnern von 20, 25, ja, fast 30 Jahren jetzt, wo ich mit dem Vater früher in der Ferien war, sind wir mit dem Roten Buch in die Ferien. Er ist nach dem gereist. Und das ist dann halt wirklich immer sehr klassisch gewesen, weisse Tischdecken, man ist irgendwie 6 Stunden gesessen und ja, ist schon nett, aber irgendwann hat man es nach einer Woche gesehen. Und das ist immer noch so, was man, wenn man über Sternengastronomie oder Sternenrestaurant daran denkt, ach, jetzt muss ich wieder 5 Stunden sitzen. Und dann haben wir coole Konzepte, die einen Stern haben, aber auf der einen Seite ist es eine coole Wertschätzung und auch wir in der Hotellerie haben da die Auszeichnungen, die wir jagen. Und es ist auch in dem Sinne eine schöne Auszeichnung für einen Koch und für ein Restaurant, für ein Team. Aber dann auch die Gefahr, wo man denkt, ah, es hat einen Stern vorne dran. Jetzt muss ich mich wieder sehr benähen und weiss nicht mehr, welches Messer und Gabel ich muss nehmen. Aber dass es dann ein cooles Konzept vielleicht drin ist, wo ich mit dem Kranig, mit der Hand muss essen, das kann auch Sternenrestaurant sein. Es ist ja eine Auszeichnung über die Atmosphäre, über die Küche, über die Qualität. Aber dass auch ich als Gast vermeide Sternenrestaurant, weil ich manchmal das Gefühl habe, hey, das ist ja nicht so cool.
Ja. Es ist ja noch interessant, jetzt gibt es sogar die Tendenz, dass Luxushotels wie ihr sagen, oder denen, die es eigentlich hatten, wir setzen nicht mehr auf das klassische Fine-Dining-Konzept. Der grosse Moment war sicher, wo das Borolac angefangen hat in Zürich und gesagt hat, 2 Sterne, 18 Punkte, wir schliessen, wir setzen auf das Margitta. Und es hat Boom gemacht mit einem Restaurant für alle Leute. Zuletzt haben wir vor 2 Wochen, wenn es mir recht ist, das hat zwar noch keinen Stern, aber das Glacier in Grindelwald gekommen. Gestern zuletzt habe ich vom Alpina in Gstaad, wo der Stern verloren hat, gehört, man verändert das Restaurant zwar nicht, aber man spürt auch sehr fest, dass unsere Gäste eigentlich die Restaurants, wo man einfach als Familie schön zusammenhocken kann und eine gute Zeit hat, ohne dass unser grosses Programm durchgegeben wird, dass die das mehr schätzen. Generiert die Spitzengastronomie dann mittlerweile zu wenig Übernachtungen, damit man das mit der Querfinanzierung wieder gut macht? Oder?
Es hat 2 Seiten. Also zum Beispiel im Baduz Palace, die gehen ganz klar mit dem einen Restaurant wieder richtig Fine Dining. Und gut, das haben sie schon immer gehabt, Kerzen und weisse Tischdecke, aber wo sie tatsächlich einen Stern anstreben. Die haben aber auch die Möglichkeit, so viele Restaurants, wo das eben die Leute auch suchen. Und das ist auch ein anderes Publikum. Die sind ein bisschen jünger, ein bisschen dynamischer, wie ich vorhin schon gesagt habe, unterwegs. Wo die Leute tatsächlich das nicht suchen, lang sitzen bleiben. Sie wollen an der Bar einen Drink nehmen. Nachher gehen sie ins Restaurant, in die Beef Bar zum Beispiel, und gehen nachher weiter ins Dorf go Party machen.
Ist das ein anderer Gast? Oder ist das der gleiche Gast,
der am anderen Abend? Der gleiche Gast geht dann schon mal auch an einem Abend in ein Sternenrestaurant. Also das merkt man schon auch, dass Talvo und uns im Carlton, die Sternenrestaurant gefragt werden. Aber gut, sie werden auch immer weniger. In St. Moritz gibt es jetzt, glaube ich, nur noch 2 Sternenrestaurants. Die anderen sind auch im Kempinski, hat man das Sternenrestaurant rausgeschmissen und mehr ein Casual-Dining-Restaurant eingebracht. St. Moritz ist halt ein sehr spezieller Markt, sehr internationale Gäste. Das macht es auch wieder aus. Die gehen dann mehr auf die internationalen Konzepte. Das zieht, wie auch das Margitta in dem Sinn, ist ein bisschen Copy-Paste von vielen Konzepten, wie man international sieht. Und das ist mittags voll, das ist jeden Abend voll. Und die Leute gehen immer mehr auf mehr so fast so ein bisschen Mainstream, habe ich das Gefühl, tatsächlich.
Wir kommen auf das mit dem Kempinski gerade noch. Ja, bitte.
So als brückenschlagendes Element. Ich bin weder Hotelier noch Gastronom, komme eher aus der jungen Erwachsenenförderung. Aber was ich genieße, ist, mit unseren Nutschelin zu reden, was sie denn aus ihren Reisen mitnehmen. Und spannend ist, dass die Nutschelin gar nicht so sehr reizt, in die 5-Sterne-Hotels mit den weißen Tischdecken, 2-Sterne-Restaurants zu gehen, sondern die suchen sich ganz bewusst die aus, die die Grenzen brechen. Die versuchen tatsächlich was Neues zu kreieren, ein neues Selbstverständnis von Gastronomie zu kreieren.
Wir
nehmen das Gagan in Thailand, wir nehmen das Quintonil in Mexico City, das Matz in Tokio, was zum Zentral in Lima, Peru gehört. So einfach, so dieses ganze, oder Alchemist, ja, also es sind so, das ist das, was die jungen Menschen reizt, wo sie sagen, auch gar nicht so, sie wollen das nicht kopieren, sondern einfach so sagen, so gewisse Techniken mitzunehmen, also einfach das Gefühl zu haben, ich nehme jetzt etwas mit, was ich sonst niemals in meinem Leben hätte sehen dürfen. Und dann ist die Gastronomie oder die Serviceleute und die Köche, die ich erleben darf, gar nicht so sehr anders wie andere sehr von ihrer Passion und Leidenschaft geprägten Berufe. Wenn ich Musikerin bin, wenn ich Künstler bin, wenn ich Leistungssportler bin, man sucht sich die Koryphäen auf dem eigenen Gebiet, von denen man so einzelne kleinste Elemente mitnehmen kann. Und das wiederum wird sicherlich auch in unserer eher konservativen deutschsprachigen Umgebung, Schweiz, Deutschland, Österreich, wir tun uns extrem schwer damit, mal wirklich auch diesen Schritt zu gehen, eine Grenze zu durchbrechen, Tabus zu brechen.
Im Vergleich zu anderen.
Und dann sind diese jungen Menschen sind so essentiell wichtig, um tatsächlich diesen nächsten Schritt zu machen.
Ja. Im Vergleich zu
anderen. Und dann geht es auch vielleicht in diese, also ist nur mal Mutmaßung, aber dann ist es vielleicht auch spannend für die Hotels in St. Moritz oder sonst wo, dass sie sagen, wir haben hier was richtig Spannendes zu bieten. Und dann reisen sie auch wieder dahin im Michelin-Gedanke.
Ja. Im Vergleich zu anderen, der Andreas Caminada ist natürlich mit seinem INIF schon eine Stufe weiter gegangen wie der andere mit einem Fine-Dining-Sharing-Konzept, wo dann auch besser ankommt, vielleicht bei der einen oder anderen.
Daraus ist eine Franchise geworden. Ja? Ja. Also gibt es jetzt gibt's ja einige, also auch in Thailand, in Bangkok.
Gib uns so vielleicht 2-3 Insights aus dem Andreas Caminada seiner Welt. Das funktioniert noch richtig gut, die INIF. Oder wo stehen wir da?
Ja, also ich meine, der Valentin Andermatt hat auf Anhieb 2 Sterne bekommen. Also um jetzt nicht jetzt um jetzt, also das, ja, das ist toll, aber es ist nicht zwingend der Maßstab, dass es jetzt 2 Sterne genau sind. Aber die Art und Weise, dass du mit Leidenschaft einem richtig guten Team um dich herum und das Sharing auf dem, das, was auf dem Tisch stattfindet, also es ist der INIF-Gedanke, dieses, es ist ein Nest und alles, was auf den Tisch kommt, teilen wir. Ein Essenskonzept, das ich sowieso großartig finde, was wir aus Südeuropa ja vor allem auch kennen oder Lateinamerika. Dass das funktioniert deshalb, weil die Küche und der Service genauso denken. Das ist sehr miteinander verwoben bei den INIF-Restaurants. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Geheimrezept.
Dave, war es das für dich mit Spitzengastronomie?
Das kann ich dir nicht sagen heute, oder das weiß ich nicht, das lasse ich offen. Grundsätzlich, vielleicht wichtig zu sagen, in Old war es nie das Ziel, einen Stern zu holen. Ich habe immer gesagt, wenn wir Punkte bekommen, ist das toll, auf das wird es vielleicht auch rauslaufen. Für mich war eigentlich die Idee, gewesen, dass man einen Ort hat, der relativ zentral in der Deutschschweiz platziert ist, sehr gut erschlossen mit dem ÖV, mit dem Auto, je nach je auch. Und dass man dort einen Ort kann kreieren kann, der eigentlich so das Unkomplizierte kann weitergeben und hochstehende Kulinarik, aber ohne Auszeichnung anzustreben, kann genossen werden zu einem zahlbaren Preis. Das war immer die Idee gewesen. Und dass jetzt ein Stern ist, kommt ein Punkt, das ist super nice, aber in Old war es nie das Ziel gewesen, darum kann ich dir auch nicht sagen, wird es wieder mal so etwas geben oder wird ich überhaupt noch weitermachen als Küchenchef. Wie gesagt, ich habe Blut geleckt vor 4 Jahren mit Takeaway-Konzept. Wir haben 9 Pop-Ups gemacht. Wir waren in Zürich, Basel, Bern. Wir haben mehrere Filialen gleichzeitig betrieben, in Pop-Up-Betrieben. Und das Potenzial dort ist riesig. Und der Markt wird auch einen Teil der Gastronomie verdrängen. Also das ist ein Fakt. Die ganzen Ghost Kitchens, die Takeaway-Geschichten, das ist die Zukunft. Und wer sich dem nicht stellt, der wird irgendwann vor veränderten Tatsachen stehen. Das ist leider einfach so. Das betrifft sicher nicht die Hotellerie oder auch nicht die 5-Sterne-Hotellerie, auch nicht den 3-Sterne-Betrieb. Je nachdem, oder zumindest nicht in den nächsten Dekaden, aber ich habe das Gefühl, alle, die sich irgendwo in so einem schmalen Gap bewegen, die wird es bald vielleicht nicht mehr geben. Weil am Ende des Tages musst du die Betriebswirtschaftlichkeit ins Auge schauen und dann musst du eine Entscheidung treffen. Und das ist dort, wo ich gestanden bin. Vielleicht ist es der falsche Standort. Ich sage nicht, das Konzept funktioniert nicht. Weil wir sie ausbuchen die nächsten 6 Wochen. auch der Weihnachtszeit geschuldet. Nur es wird nicht so weitergehen. Es ist noch nie so weitergegangen. Das weiss ich. Es ist predictable bei uns.
Wenn du nochmal die Verena von Anfang an anfangen könntest, was würdest du anders machen?
Ich würde auch 7 Tage auftun, Mittag und Abend.
Wow, das musst du erklären.
Hey, ich habe schon mehrere Betriebe aufgetan und ich habe mich beim Verena für etwas anderes entschieden. Grundsätzlich haben wir gemerkt, dass am Montag eigentlich das Potenzial relativ gross wäre. Wir haben angefangen mit einmal, zweimal im Monat am Sonntag aufzutun. Wir sind jeden Sonntag ausgebucht. Das alleine zeigt, dass das Potenzial jetzt an unserem Standort in Olten eigentlich entweder falsch recherchiert ist worden von mir oder einfach gewachsen ist oder generell gross ist. Und da hat es auch mehrere Betriebe, die immer wieder zutun am Wochenende und einer tut zum Beispiel 3 Tage oder mehrere tun 3 Tage zu, weil sie einfach sagen, ja, Samstag, Sonntag funktioniert eh nicht und Montag tue ich auch noch zu. Und der Samstag ist bei uns auch eher ein schwacher Tag. Also wir kämpfen, dass wir voll werden, wir sind dann immer voll und den Freitag könnte man gefühlt 3-mal belegen.
David, du fühlst dich wahrscheinlich je länger, je mehr bestätigt in dem, wo wir angefangen haben. Kommst da einmal der ein oder andere Kollege aus St. Moritz über ins Ohr, der sagt, oh, ich wünschte mir, wir würden es auch so machen?
Ja, wie gesagt, machen es ja immer mehr auch so. Mhm. Und die wenigsten Hotels hier oben haben noch ein Sternenlokal. Und was wir einfach auch gemerkt haben, mit dem, das ist vorhin angesprochen worden, mit den Personalsituationen, dass die Leute nicht mehr so nach, auch 5-Sterne-Hotel, nicht mehr nach 5-Sterne, 3-Sterne-Restaurant, die Sachen nachjagen, wie ich das früher vielleicht noch vor 20 Jahren gemacht habe, hey, nur 5-Sterne, Grand Hotellerie, das war das Grösste gewesen, sondern neue Konzept und Freiheit zu haben in diesen Konzepten. Mhm. Und das ist mit der neuen oder mit der neuesten Generation jetzt, wo kommt, ist Berufsleben, die haben so einen unglaublichen Freiheitsdrang oder auch, es muss alles 3-mal erklärt werden oder der Grund erklärt werden, warum man was macht. Meine Mutter war Lehrerin und die hat mir auch zuletzt gesagt, sie ist Gott froh, dass sie jetzt pensioniert ist, weil sie hat immer müssen anfangen erklären, warum jetzt die Noten und warum der Fehler ist und nicht, ja, man hat es nicht mehr einfach so hingenommen. Und das erleben wir auch. Ja. Und wenn in der Sternengastronomie man jedes Mal ein Grund muss erklärt werden, warum man jetzt von rechts kommt und keine Ahnung was, jetzt das Wasser so einschenkt, das ist einfach ein bisschen Trend, den wir tatsächlich erleben. Und wir müssen mit der Zeit gehen. Wir müssen uns auf die neue Generation einlassen. Und das ist die Zukunft. Und das ist nicht nur eine schlechte Herausforderung, sondern eben auch eine spannende Herausforderung, wo wir aber das Sternenkonzept neu denken müssen. Also nicht wir, sondern die das kreieren und dynamischer, cooler gestalten, dass es dann eben auch wieder ein Stern am Himmel ist für die Leute, für also nicht nur für Gäste, sondern eben auch für die Angestellten.
Marc, du hast es vorher schon angetönt. Ihr seid ja nicht nur die Türen aufmachen, sondern ihr seid auch Mentor von diesen Jungen. Also gewissermaßen, ihr habt einen näheren Austausch mit diesen jungen Talenten. Wie sieht die Rolle aus? Wie ist da der Austausch? Was ratet ihr denen? Was, von welchem Betrieb ratet ihr vielleicht ab?
Also unsere Mentorenrolle ist schon sehr begrenzt, sehr beschränkt. Meine Aufgabe als Geschäftsführer einer Stiftung ist halt, das Ganze zusammenzuhalten, finanziell, administrativ, rechtlich, juristisch. Und dann habe ich eine Mitarbeiterin, die sich um die ganzen Reisen kümmert. Sie ist der Broker für alle Uccellin, um die Welt zu gehen. Wir holen uns aber natürlich zurück, wie die jeweilige individuelle Erfahrung gewesen ist bei Produzenten, bei Restaurants. Und dann gibt es tatsächlich auch, also durch Personalwechsel oder durch Krisen, durch die ein Restaurant geht oder Produzenten, dann wird dann erstmal davon abgesehen, wir raten die jetzt nicht unbedingt dahin zu gehen, warten wir das mal ab, lass uns woanders hin. Andreas und ich haben jetzt gerade auch vor ein paar Wochen entschieden, dass wir noch mehr ein Coaching angehen möchten. Okay. Also die Lutschelin, die sich bei uns bewerben und am Ende dann genommen werden. Übrigens, kurzer Fakt, September war das letzte Bewerbungsfenster. Wir hatten erstmals einen sehr hohen Frauenanteil von 43%. Und das eben nicht nur aus Service oder Patisserie, sondern durch die Bank. Das fanden wir großartig. Also vor allem die Frauen bei uns im Stiftungsrat auch, beide Tanjas. Tanja Wegmann, auch Basel, Trois-Rois, ehemals jetzt Florhof, Zürich. Also unsere Idee ist, jetzt noch mehr ins Coaching zu gehen. Die gewählt wurden, dürfen sich Restaurants auswählen und wir möchten mit denen eben durch diese Restaurantliste gehen und sagen, mit deinem Hintergrund, mit deinem CV denken wir, dass du dort am meisten lernen kannst. Dort läuft die Küche so oder so oder das Hotel, dem es angeschlossen ist oder im Service, da kannst du dich am weitesten nochmal austoben, wenn du Sommelier bist. Genau, also dieses Coaching soll noch ein bisschen mehr intensiviert werden. Aber Mentorenrolle, in meinem Fall ist es vielleicht eher einfach mal so ein bisschen Frust ablassen dürfen. Oder was würdest du mir jetzt für die zukünftige Karriere mit auf den Weg geben als junger Mensch in der heutigen Gesellschaft? Das ist dann eher so ein kleines bisschen Mentoring.
David, wir kommen nochmal auf das Beispiel Kempinski. Da schließt das Fine Dining und ein Pizzaladen kommt rein. Sag's mal ganz salopp.
Nein, das ist im anderen Restaurant. Der Griech kommt.
Klar. Okay, ja, aber ja, man setzt eher auf sein Konzept.
Ja, genau.
Der kommt der Griech rein. Das Pizza-Restaurant hat sich Assistin jetzt. Ja. Und Fakt: offenbar gehen mehr Leute eine Pizza für 80 Franken essen, als sich ein Mehrgang-Sterne-Dinner ja zu können.
Gut, das ist ein bisschen geschuldet am Publikum, wo im Kempinski und ausgeht, würde ich jetzt einmal so behaupten. Aber tatsächlich, ja, es ist natürlich, das Restaurant, das jetzt umgestaltet wird, das sind, glaube ich, 20 oder 30 Plätze gewesen. Und wenn man das dreimal an einem Abend füllen kann, ist das natürlich eine andere Geschichte, als wenn ich einmal ein Seating habe. Und das ist dann schlussendlich ganz klar rein wirtschaftlich gedacht. Und Kempinski, grosses Hotel, hat nur 2-3 Restaurants. Und eben, wenn eins davon mit 20 Plätzen für ein Seating besetzt ist, ja, da ist Geld im Vordergrund.
Dave Sternekoch mit Empanada-Stand, wenn du das hörst, mit der 80-Franken-Pizza, die besser läuft, lacht da dein Herz oder blutet da das Herz?
Ich verstehe das voll und ganz. Also, ich bin ja nicht nur Koch, ich bin auch Unternehmer ein bisschen weit. Oder ich habe die 2 Betriebe, die ich führe. Und dort ist die Rechnung relativ schnell gemacht. Das haben wir eigentlich auch in Auto, das Problem. Wenn wir Leute haben, die einen ganzen Abend bei uns sein wollen und ich kann den Tisch nicht oder einzelne Tische nicht 2-mal verkaufen, dann blüht da mein Herz, weil ich einfach weiss, es ist Freitag, wir haben vielleicht mal noch eine Nachfrage. Ich würde gerne den Tisch 2-mal verkaufen. Und unsere Küche ist so aufgebaut und unser Menü, dass wir eigentlich sehr effizient funktionieren. Also ich würde mal sagen, wir sind eines der effizientesten Sternenrestaurants. Du bist im 5-Gang-Menü 1,5 Stunden durch, wenn du es willst. Also in der Region bei uns. Aufgrund von, dass wir Leute haben, die ins Theater gehen, dass wir Leute haben, die einen Zwischenstopp einlegen, weil sie auf der Durchreise sind. Und da geht es für mich eigentlich um die Effizienz. Und die Leute haben auch weniger Zeit und wollen weniger Zeit verbringen in einem Restaurant. Das ist einfach auch ein Fakt, den ich musste. Ja, dem habe ich mir jetzt auch schauen. Das kann ich nicht schön reden.
Ich wünsche mir noch zum Abschluss, dass ich von jedem von euch also den Blick in die Zukunft, wo wir ja eh nicht wissen, wo sie hergeht, überkommt. Wo steht die Schweizer Spitzen-Sterne-Gastronomie in 5 Jahren? Bitte, Marc.
Ich würde mir wünschen, jetzt wo ich tiefer reinblicken durfte, dass die Schweizer Sterneküche so ein bisschen den Weg der Kunst nimmt. Contemporary Kitchen, Contemporary Art. Und wenn das aus der Schweiz nach Europa ausstrahlt, ich glaube, das wäre eine schöne Geschichte. Und würde auch diesen jungen Drive widerspiegeln.
Wenn ich doch noch nachfragen darf, muss da den Kick mehr von Seite Restaurant oder vom Gast her? Wer ist noch nicht so weit?
Ich glaube, die Gäste sind soweit.
Okay.
Ich glaube, der Mut fehlt noch, aber das ist dann tatsächlich die wirtschaftliche Frage. Bin ich bereit, ein gewisses Risiko einzugehen, wenn das andere doch auch funktioniert? Das meine ich aber mit dem konservativen Denken, was in unseren Köpfen drin steckt. Ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, aber ich glaube, da steckt sehr viel Potenzial, wenn man die junge Generation mal ein bisschen mehr selbst gestalten ließe.
Dave, wo steht Michelin und Gomio Gastronomie in 5 Jahren?
Hey, es ist sehr schwierig zu sagen, aber ich hoffe sehr, dass es genug Junge oder auch, dass vielleicht ich noch ein Teil davon bin, der weiterhin probiert, modern und zugänglich zu kochen und die Kanäle oder die Guides eigentlich auch, also eben, wie gesagt, Gomio hat es ja schon gemacht, aber weiterhin daran arbeiten und eigentlich mehr unterstützend funktionieren als kritisch, damit man eigentlich die Branche kann stützen und sie nicht von oben herab in den Boden hineinstampft. Und es braucht auch Mut der Gäste, es braucht eben nicht nur Mut von den Jungen, es braucht Mut von den Gästen, an einen Ort herzugehen, wo man noch nie war, um sich zu öffnen und etwas erleben, wo vielleicht auch mal anders daherkommt. Und ich glaube, wenn wir alle ja, von diesen 3 Parteien mithelfen, dann kommt es relativ gut. Aber ich habe das Gefühl, es wird sich weg von den Sternen bewegen, mehr zu unkomplizierter Gastronomie, mehr zu schnelllebigen Geschichten. Pop-ups hat man immer gesagt, verschwindet dann wieder. Mir denkt, es nimmt eher zu. In allen Städten, und es ist ja nicht nur ein Trend, wenn es immer noch da ist, das heisst, schwierig zu sagen wo, aber ich hoffe, es wird hochstehendes Essen weiterhin geben mit jungen Gastronomen, die diesen Job nach wie vor ausüben wollen.
Du hast am längsten Zeit gehabt. Was kommt dir jetzt in den Sinn?
Also, nur schnell, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, auch, was wir als grossartiges kulinarisches Erlebnis sehen und was geht schlussendlich wollen. Also ja, Kunst und Kunstwerk und sich selber verwirklichen, das ist cool. Man schreibt auch gerne über so Geschichten, man tut gerne darüber reden, aber meiner Meinung nach ist das eine Nische und wird immer eine Nische bleiben. Was immer mehr kommt, ist Mainstream. Wie in der Hotellerie, aber auch in der Gastronomie. Eben mit dem Margita, auch mit dem Bauers, was Borlaug gemacht hat. Wir mit der Beef Bar, ein internationales Konzept. Das Kempinski mit Crazy Pizza. Also schlussendlich, auf der ganzen Welt hat man das gleiche Essen. Fast nicht das gleiche Essen, aber es ist so die gleiche Konzept. Und wenn man sich überlegt, in Zürich, das bestlaufendste Restaurant ist nicht das innovativste Restaurant, sondern das Restaurant, das am wenigsten innovativ ist, das seit Jahren das Gleiche macht, Kronenhalle. Also versuche mal in der Kronenhalle über den Mittag oder am Abend.
Ich habe es vorgestern probiert.
Ich auch.
28. Dezember genau. Ist der einzige Abend mit einem Tisch frei. Genau.
Am Mittag kannst du vergessen. Die Leute rennen die Bude ein. Und klar, Kronenhalle ist mehr als nur das Essen, aber man geht dann schlussendlich dort essen. Und das ist für mich immer so ein bisschen auch intern der grosse Diskussionspunkt, wenn die Küche wieder mit grossartigen neuen Essenskonzepten und Ideen kommt, ist so, Leute, Gäste schlussendlich wollen Klassiker. Sie wollen altbewährtes. Und auch, wo könnte ich jeden Abend essen? Das ist eine Kronenhalle und nicht ja, beim Caminade im Schauenstein. Das ist eine Experience, die ich einmal im Jahr mache, aber nicht einmal in der Woche. Und das ist wieder auch die Wirtschaftlichkeit von Unternehmerseite, wo wir uns überlegen müssen, ja, es ist cool, man ist dann wieder in 1000 Zeitungen, aber bringt es mir dann auch mehr Gäste? Weil der Gast geht nicht, wie gesagt, 3-mal in der Woche 3 Sterne essen.
Gut, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du jeden Abend in die Kronenhalle gehst, wenn du einen davon mir gäbtest.
Ja, nein, ich habe es leider auch schon lange nicht mehr geschafft.
Sehr gut. Die Zeit ist schon wieder rum. Danke euch viel, viel mal. Marc, Dave, David und dem Publikum. und ganz einen schönen Tag noch an der IGO.